Bevor ich in die Predigt starte, möchte ich auch noch eine Einladung aussprechen. Und das ist der Moment, wo man sein Handy ausnahmsweise zücken darf, ansonsten nicht, außer um sich Notizen zu machen. Und zwar in den Terminkalender. Wir haben im August jemand richtig Cooles eingeladen, das ist Hartmut Knorr. Hartmut Knorr ist unter anderem mal Pastor gewesen, Generalsekretär in unserem Bund, ist Coach, berät Gemeinden, richtig, richtig guter Mann. Den haben wir uns eingeladen für unsere Kleingruppen. Wir sagen ja, hey, wir haben Gottesdienste jeden Sonntag, das ist uns extrem wichtig. Das ist so der eine Flügel des Adlers und der andere Flügel des Adlers, das sind unsere Kleingruppen. Uns sind Kleingruppen wichtig, weil wir glauben, nur in Beziehung passiert Veränderung. Nur in Beziehung kann Gott so richtig an uns schleifen, unseren Charakter weiterentwickeln. Und deswegen sind uns Kleingruppen so wichtig. Und in einer Kleingruppe hat der Leiter eine besondere Funktion. Nicht, dass er alles kann, nicht, dass er alles machen muss, aber er ist schon eine Schlüsselfigur. Und wir haben gesagt, wir möchten Menschen stärken. Deswegen haben wir einen Seminartag mit Hartmut. Da sind alle Kleingruppenleiter zu eingeladen und auch jeder andere Leiter aus allen Teams, weil es geht um grundsätzliche Prinzipien. Wie kann ich Menschen fördern? Wie kann ich Menschen weiterentwickeln? Wie kann ich geistliches Wachstum in Menschen, nicht ich selber hervorbringen, aber eine Kultur schaffen, damit so etwas geschehen kann? Und wie kann ich neue Leiter eigentlich finden, fördern und an den Start bringen? So, tragt euch das gerne ein. Nicht nur die Kleingruppenleiter, sondern jeder sagt, hey, irgendwo stehe ich auch in einer Verantwortung für Menschen, vielleicht in einem Team. Oder ich kann es mir vorstellen, das eines Tages mal zu machen. Auch dann bist du herzlich eingeladen. Seminar ist komplett kostenfrei. Nur das fürs Mittagessen darfst du einen Euro dann da lassen. Ansonsten am 18.08. den kompletten Samstag einfach dabei sein. Du wirst nichts davon bereuen, sondern das wird ein richtig, richtig guter Tag, der dich nach vorne bringt. Nächste Woche gibt es auch Flyer dazu. Okay, dann starten wir in die Predigt. Und ich habe gedacht, ich erzähle ab und zu gerne was aus meinem Leben. Ich wollte gerade sagen, zu Hause komme ich sonst nicht zu Wort, aber das stimmt nicht. Männer sind eher schweigsam, aber... Und zwar sind meine Frau und ich vor einigen Jahren nach Indien geflogen und ein Jahr später sind wir dann nochmal dahin geflogen, haben wieder die Leute besucht, einen Pastor, ein Kinderheim und haben uns da wieder eingemietet, ein bisschen mitgearbeitet, ein bisschen was gemacht. Und das Coole war, wir sind das zweite Mal hingekommen und am Flughafen hat man uns schon erwartet in Delhi, weil du kennst irgendwie nichts, alles sieht anders aus und total spannend. Also wenn du sagst, so richtig in eine andere Kultur eintauchen, Indien ist der Ort, sage ich dir, aber zieh dir Sachen an, in denen du gut atmen kannst. Und man hat uns erwartet und es ist sehr hell hier, hat uns so ein süßes Schildchen gleich geschrieben, Welcome back. Das soll Mirjam heißen und da unten, also mein Zwischenname ist Samuel, ist einfacher als Jürgen für einen Inder zu sagen. Man hat uns dort empfangen am Flughafen, hey, und ich weiß nicht, wenn du schon mal irgendwo vielleicht geschäftlich abgeholt worden bist am Flughafen und dann zählt jemand zum Schild, das ist total gut, weil dann weißt du gleich, wo du hin musst, das ist so ein Richtungsweiser, du weißt direkt, an wen du dich wenden kannst, ist total klasse. Und wenn du dann mit so Blumenkränzen empfangen wirst, dann hast du gleich ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, gerade so als Europäer kommst du da hin, kriegst einen Blumenkranz um und denkst, hey, wie auf Hawaii, wo ist mein Baströckchen? Und wir waren dort in Indien, haben unter anderem so ein paar Hauskirchen dort von der großen Gemeinde besucht. Und jedes Mal, wenn wir dorthin kamen, haben die Leute Sachen für uns gehabt. Also wir haben gedacht, okay, wir wollen einfach dahin. Wir glauben nicht, dass wir die großen Apostel, Prediger oder sonst was da sind, dass wir denen da irgendwas sagen müssten. Aber man hat uns so empfangen als Gäste. Wir sind dorthin gekommen und jedes Mal gab es auch so einen Blumenkranz. Können wir die Lichter mal ausmachen, damit man was sieht? Auch nicht besser, ne? Da liegen so Blumenkränze, die haben wir da schon abgelegt. Dann war es so, dass wir jedes Mal, wenn wir in eine dieser Hauskirchen gekommen sind, haben wir Stoffe geschenkt gekriegt. Gab es immer so eine Tüte, da waren Stoffe drin. Und der Sinn dahinter war nicht, das als Tischdecke zu gebrauchen, sondern du nimmst es mit nach Hause und dann kommt ein Schneider vorbei und schneidert dir einen schönen Anzug. Also ich habe in Indien keine Ahnung, wie viele Anzüge bekommen. Meine Frau X Kleider. Übrigens ist es so, in Indien, weiße Hautfarbe, dir steht alles. Ja, also mit weiß kannst du alles tragen. Deswegen, also rot ist eigentlich nicht meine Farbe. Und In Indien ist es so, die haben eigentlich oben auf ihren Dächern haben die irgendwie einen Wassertank draufstehen, da ist ein bisschen Regenwasser drin, da schwimmen Tierchen drin und keine Ahnung, was noch für Bakterien und ansonsten irgendwelches Gedöns. Und wenn du so als Europäer mit deinem feinen Magen dahin kommst, kannst du entweder dich entscheiden, okay, ich mache so eine Hardcore, eine Woche Klo sitzen, oder du nimmst halt abgefülltes Wasser, kein Leitungswasser, sondern so aus Flaschen. Und jedes Mal, egal wo wir hinkamen, hatten die Leute nur für uns Wasser in Flaschen. Sie haben uns Ehre erwiesen, haben gesagt, hey, ihr seid unsere Gäste, wir packen euch das Beste auf den Tisch. Und ich weiß nicht, was du so für Momente in deinem Leben hast, wo du vielleicht sowas erlebt hast. Du bist irgendwo hingekommen, was weiß ich, vielleicht nur zum Brunchen bei Freunden und die haben richtig fett aufgefahren. Was für ein Gefühl ist das, da hinzukommen und zu sagen, wow, ich fühle mich als Gast hier richtig willkommen. Da hat sich jemand Gedanken um mich gemacht. Ich habe hier auf einmal einen besonderen Stellenwert. Also für mich war das eine der prägendsten Erlebnisse, was das Thema Gastfreundschaft angeht. Und wir sind ja gerade in einer Predigtreihe, wo wir einen Punkt unserer DNA, also einen unserer besonderen Werte genauer beleuchten. Der heißt, wir sind Familie. Und Jan hat in der letzten Woche damit gestartet. Um diesen Punkt hier geht's. Da heißt es, wir sind Familie. Gemeinsam schaffen wir ein Zuhause. Hier sind alle Menschen willkommen. Wir sind gerne Gastgeber. Als Familie sind wir füreinander da und können uns aufeinander verlassen. Wir haben 6 dieser Werte und wir haben gesagt, wir schauen uns jetzt mal 4 Wochen lang diesen Wert genauer an. Weil das soll etwas sein, was die Kultur, das Miteinander, das, wie wir miteinander umgehen, prägen soll. Das ist etwas, was uns wichtig ist, wo wir sagen, hey, wir glauben, im Reich Gottes lebt man so eine Kultur. Das ist nicht etwas, was wir uns irgendwie ausgedacht haben und gesagt, oh, das klingt schön oder das machen andere auch so, sondern was sind Gottes Gedanken? Was ist auch das, was er uns als Gemeinde Besonderes geben möchte? Was ist eine Kultur des Reiches Gottes? Jan hat in den letzten beiden Wochen damit gestartet und hat einmal drauf geschaut, was bedeutet es eigentlich, gemeinsam ein Zuhause zu schaffen? Zu sagen, wir sind gemeinsam unterwegs. Am Ende ist es Gott, der dieses Zuhause schafft, diese Familie. Aber wir sind mit einer Zielsetzung unterwegs. Und zwar nicht ein Eigenheim oder eine Seniorenresidenz zu bauen, sondern wir sind unterwegs, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen ihren Weg zurück zu Gott finden können. Jan hat drauf geschaut und hat gesagt, okay, was bedeutet es denn, hier sind alle Menschen willkommen. Was steckt denn da dahinter? Zum einen heißt es, es gibt keine Begrenzung. Alle meinen tatsächlich alle, ohne Ausnahme. Jeder ist willkommen. Aber es bedeutet auch, wir müssen mal drüber nachdenken, was es bedeutet, wollen Leute auch kommen, von will kommen. Will da jemand überhaupt kommen oder sagt er, lass mich lieber in Ruhe mit eurem Zeugs? Und Jan kam auf den Punkt, und der ist mir sehr hängen geblieben, hat gesagt, wisst ihr was, das, was wir hier in der Gemeinde tun, die Kirche hier auf Erden, ist der Vorort der Party im Himmel. Feiern wir hier auch schon Party? Es ist das, weil Party ist etwas Einladendes, da geht man gerne hin. Da ist ein Ort des Feierns. Daniel wird nächsten Sonntag diese Reihe abschließen und wer jetzt eins und eins zusammenzählt, weiß, und meine Einleitung gefolgt ist, wir sind gerne, oh, okay, ich habe vorhin ja gesagt, ihr dürft euch zurücklehnen, einschlafen, das nehme ich jetzt zurück. Und man kann so eine Predigt, wir sind gerne Gastgeber, kann man ja aus 2 Perspektiven hören. Einmal aus der Perspektive, ich bin Gast. Oder ich kann es aus der Perspektive hören, ich bin Gastgeber. Und sehr unterschiedlich wird das ankommen. Vielleicht klärst du für dich an dieser Stelle einmal, bin ich Gast oder bin ich Gastgeber? Einmal kurz drüber nachdenken, wenn ich jetzt zu dir hingehen würde, ich komme gleich rum und dann frage. Gast oder Gastgeber? So, wenn du Gast bist, dann kannst du dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Aber nicht einschlafen, aber entspannt zurücklehnen, dir das Beste rauspicken, vielleicht ist ja irgendwie was für dich bei dir zu Hause, wenn du das nächste Mal Gäste empfängst, irgendwie was dabei, wo du sagst, hey, das wende ich mal an und guck mal, was es mit den Leuten macht. Wenn du aber hier bist und sagst, ich bin Teil dieser Familie, sagst, ich bin hier Gastgeber, dann lass uns doch gemeinsam einsteigen in das, was Gott in seinem Wort sagt zu diesem Thema und lass uns gemeinsam drüber nachdenken, hey, wie können wir so eine Kultur von Gastgeberschaft hier gemeinsam bauen. Und diese Predigt habe ich als erstes für mich aufgeschrieben. Das ist das Schöne am Predigen, wenn man Predigten schreibt. Man schreibt es immer als erstes für sich. Am meisten nimmt man selbst mit. Ja? Also ich stehe nicht mit dem Finger, der irgendwo hinzeigt, sondern der zeigt auf mich. Aber lass uns gemeinsam in dieses Thema eintauchen, weil ich glaube, dass Gott etwas dazu zu sagen hat. Keine Sorge, wir sind auf keinem Seminar für Hoteliers, sondern wir werden uns einen Mann anschauen, habe ich gedacht, weil ich liebe Bilder, ich liebe Menschen, auch in der Bibel, an dem man etwas ablesen kann. Wie sie gelebt haben, die Stories, die viel leichter im Kopf bleiben, als wenn ich jetzt eine 10-Punkte-Liste hätte. Ein Mann, der im Hebräerbrief als Glaubensheld beschrieben wird. Jetzt werden die Ersten schon direkt bei Abraham hängen und genau diesen Menschen meine ich. Wir werden uns eine Story von Abraham anschauen, an der wir einiges über Gastgeberschaft ablesen können. Wir starten im Bibeltext und der steht in 1. Mose 18. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. Mein Herr, sagte er, wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt. Denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes, junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Ich möchte 4 Punkte daraus ziehen, was ich für mich bei Abraham ablesen kann. Was ich da von Abraham gelernt habe, wo ich für mich gesagt habe, hey, das möchte ich umsetzen, weil ich glaube, das entspricht einer Kultur des Reiches Gottes. Ich glaube nämlich, dass Abraham ein extrem guter Gastgeber war. Oder sind wir uns da in dem, so das, was wir jetzt gelesen haben, in dem Statement, Abraham war ein super Gastgeber, da wären wir alle gerne als Gäste gewesen, oder? Außer die Vegetarier. 4 Punkte und der erste startet, mein Zuhause, meine Verantwortung. Wenn wir uns Abraham anschauen, er ist Gastgeber und von ihm geht alle Initiative aus. Er ist derjenige, der hinläuft und die Leute begrüßt, er geht zu ihnen hin, er wartet nicht, dass sie zu ihm kommen und an der Tür des Zeltes klingeln und sagen, huhu, hättest du mal einen Schluck Wasser für uns, wir sind schon lange unterwegs, sondern er geht hin und sagt, da sind Menschen, die haben ein Bedürfnis. Er geht hin, von ihm geht die Initiative aus, er lädt sie ein zum Verweilen, er möchte, dass sie sich stärken können, er möchte, dass sie sich erfrischen. Wenn richtig gute Freunde bei dir zu Hause sind oder wenn ich bei Menschen bin, die richtig gute Freunde sind oder so zu meiner Familie gehören, dann gehe ich auch hin und sage, hey, weißt du was, soll ich uns einen Kaffee machen, obwohl ich hier nicht zu Hause bin, das sind nicht meine 4 Wände. Gehe ich hin und mache einen Kaffee und vielleicht koche ich auch noch und es ist klar, ich wasche mit ab und räume den Tisch auf und alles, was dazugehört. Aber wäre es nicht etwas seltsam, wenn jemand bei dir, zweite Mal bei dir zu Hause ist und dann aufsteht und sagt, hey, ich gehe mal in deine Küche, mache einen Kaffee für uns und vielleicht hast du ja auch noch was zu essen im Kühlschrank, ich schmiere mal ein Brot. Wäre ein bisschen seltsam, oder? Also bei mir wird das eher Irritation auslösen, wenn du sowas machen würdest. Sondern wenn Gäste kommen, dann biete ich ihnen etwas an. Ich helfe ihnen, sich zurechtzufinden. Darin sehe ich meine Verantwortung. Du kommst durch meine Haustür rein und nun werde ich dir einen Platz anbieten, ich werde dir einen Kaffee anbieten, vielleicht bist du zum Brunchen da, ich werde dir auch sagen, wo das Klo ist und dich nicht erst alle 5 Türen durchsuchen lassen, weil nachher landest du im Schlafzimmer, da ist bei uns immer der ganze Krempel, den wir nicht weggeräumt haben. Mein Zuhause, meine Verantwortung. Was habe ich mir da für eine Notiz gemacht? Wenn du in ein Restaurant gehst und dort eine Ewigkeit wartest, bis der Kellner kommt und dich fragt, ob du was essen möchtest oder ob du was zu trinken bestellen möchtest, wie oft gehst du in dieses Restaurant? Vielleicht noch ein zweites Mal, aber wenn du da jedes Mal eine halbe Stunde warten musst, dann sagst du, nee, danke, also weiß nicht, vielleicht bin ich hier nicht so wichtig oder die sind zu stressig oder kriegen ihren Laden nicht organisiert oder was auch immer. Wenn du zu McDonald's gehst, dann stellst du dich in eine Reihe und dann kriegst du auch dein Essen und dann kannst du es runterschlingen für 1,49 Euro, deinen Cheeseburger. Aber wenn du in ein richtiges Restaurant gehst, also so ein gutes Restaurant, dann kommen Leute eigentlich zu dir an den Tisch. Der Kellner, der quatscht noch, hat irgendwie einen Smalltalk auf der Lippe, auf der Zunge, schnackt ein bisschen mit dir, fragt dir vielleicht noch, wie es geht und wie dein Tag war. Und wenn du beim Italiener bist, dass Deutschland ja sicherlich wieder die WM gewinnen wird. Das passiert bei McDonald's nicht. Ich empfinde das eine als gastfreundlich, das andere weiß ich, okay, ich hole mir da irgendwie Fastfood ganz schnell. Aber Gastfreundschaft hat etwas mit Zeit zu tun. Da kommt jemand zu mir, er ergreift die Initiative. Und dort, wo ich zu Hause bin, bin ich automatisch in der Rolle des Gastgebers. Das kann ich nicht delegieren. Ich kann nicht sagen, das macht jemand anders. Also klar, wenn meine Frau auch zu Hause ist, dann übernimmt sie auch ein paar Aufgaben. Aber wir sind beide in der Rolle des Gastgebers, da kann ich nicht raus. Deswegen ist die Frage, bin ich Gast oder bin ich Gastgeber? Weil dazwischen gibt es nichts. Du bist Gast oder du bist Gastgeber. Es gibt keine andere Rolle zu vergeben. Und ich glaube, dass Gott uns in Gemeinde dazu einlädt und sagt, hey, ihr seid Familie und damit seid ihr auch Gastgeber. Er lädt uns ein, Gastgeber zu sein, weil das, was vielleicht zu Anfang auch etwas mit zu tun hat, oh, Verantwortung tragen, jetzt soll ich noch mehr machen oder was auch immer, ich muss die Augen aufhalten, hat etwas mit einem Privileg zu tun. Weil als Gastgeber habe ich die Möglichkeit, Menschen etwas anzubieten. Und sei es noch so wenig, sei es vielleicht nur das Glas Wasser, aber wenn Menschen zu mir kommen, setzt mich das in eine fantastische Lage. Ich kann ihnen etwas geben. Ich kann ihnen etwas anbieten. Da, wo sie bei mir zu Hause sind. Es ist ein Privileg. Und das, was du jetzt denkst, boah, das klingt alles selbstverständlich, dafür setze ich mich doch nicht in einem Gottesdienst, ist gar nicht wert, darüber zu sprechen. Das, was für uns zu Hause, im Restaurant, wo auch immer, so normal ist, gestehe ich, lege auch ich manchmal sonntags einfach ab. Da, wo ich doch eigentlich zu Hause bin. Wir sagen, wir sind Familie. Das ist ein Ort, wo wir uns als Familie treffen. Und da denke ich, ja, kann jemand anders machen, wie auch immer. Und wir sagen doch, wir wollen Gäste haben. Es sind alle willkommen. Also gibt es auch die Rolle des Gastgebers. Jetzt magst du sagen, ich bin weder Gast noch Gastgeber. Jan ist der Gastgeber, der steht auch immer am Ende des Gottesdienstes an der Tür, schüttelt doch jedem die Hand, lass mich damit in Ruhe. Nein, dein Zuhause, deine Verantwortung. Abraham ist es, der die Initiative ergreift. Und zwar, obwohl, wenn wir uns mal in diesen Kontext hineinversetzen, von diesen fremden Menschen, die er nicht kennt, eine Gefahr ausgeht. Also er geht hin, die sind zu dritt. Und in der damaligen Zeit wusstest du einfach nicht, ist es Freund oder ist es Feind. Also da ging eine existenzielle Gefahr von diesen Menschen aus. Und deswegen sagt er auch, hey, wenn du mir freundlich gesonnen bist, dann bleib. Also wenn du mir was Schlechtes willst, dann zieh lieber alleine. Dann gebe ich dir ja so noch eine Kuh mit oder ein Kamel. Aber dann lass mich bitte. Er muss einen Punkt überwinden, wo es eine Ungewissheit gibt. Es ist Freund oder es ist Feind. Es hat ihn etwas gekostet, den Schritt auf diese drei Männer zuzugehen. Und je nachdem, wie du von deiner Persönlichkeit gestrickt bist, kannst du dich vielleicht in die Lage von Abraham dort hineinversetzen. Also, heute wird niemand das Messer zücken, wenn du auf ihn zugehst. Aber dieser Gedanke von, den kenne ich nicht, der ist neu, ist der Freund oder ist der Feind, wer weiß, mag vielleicht auch in deinem Kopf ticken. Und es kostet eine unglaubliche Überwindung, weil das irgendwo im Kopf drin ist, oh, vielleicht ist es eine doofe Situation, vielleicht will der das ja gar nicht. Aber die Statistik sagt, zu 99,999% hat der andere gar kein Messer, sondern freut sich, wenn du auf ihn zukommst und lacht auch noch zurück. Die Hürde ist allein in unserem Kopf. So alle Extrovertierten denken, hä, was redet der? Alle Introvertierten, ja genau. Das Ding, das, was in unserem Kopf so als Hürde ist, da gibt es einen Trick, den verrate ich dir, wie man das überwinden kann. Und ich muss mir auch jedes Mal in den Hintern treten, diesen Trick anzuwenden. Einfach auf Menschen zugehen. Sagen, hi, ich bin Jürgen, ich glaube, wir kennen uns noch gar nicht und heute ist der Tag, wo ich das ändern möchte. Willst du mich heiraten? Also, dazwischen gibt es da noch ein bisschen mehr Geschichte. Die Unsicherheit vor dem Fremden, dem Unbekannten, ist ganz normal und auf beiden Seiten. Wir haben vor einiger Zeit, haben wir eine junge Familie hier aus der Gemeinde zu uns nach Hause eingeladen und ich hatte ab und zu schon mit denen in der Gemeinde gesprochen. Meine Frau kannte die noch nicht und meinte, ja, hast mal ein Bild von denen bei WhatsApp oder so. Hatte ich dann auch nicht. Ja, keine Ahnung, wie die sind und was erwarten. Und dann machst du zu Hause alles sauber und keine Ahnung, vielleicht sind die ja pingelig. Ich habe gesagt, nein, die sind ganz freundlich und ganz cool und sonst hätte ich die noch nicht eingeladen. Nein. Oh, oh. Den Satz streichen wir. Und dann sind das auch noch Ausländer. Die kommen aus Holland. Und ich glaube, in ihren Köpfen war auch, wo kommen wir hin? Wir kennen uns da gar nicht aus. Keine Ahnung, was sie machen. Wie ziehen wir uns an? Sind unsere Kinder auch brav? Also so geht uns das immer. Hoffentlich sind unsere Kinder lieb und reißen nicht das Regal auseinander. Egal, in welcher Rolle du bist, diese Unsicherheit ist auf beiden Seiten ein Stück da. Und ich spitze es ja zu auf den Sonntag hier. Auch sehr bewusst, weil das, glaube ich, das Einfachste ist, sich vorzustellen, einer der zentralsten Orte, den wir Sonntag für Sonntag haben. Für dich als Gastgeber mag es eine Herausforderung sein und für den Gast vielleicht eine noch viel größere, da zu sein. Der zweite Punkt, den wir von Abraham lernen können, ist Gäste zuerst. Abraham geht hin und er mindert seinen Rang in der Anrede. Er geht hin und sagt, du mein Herr, ich bin dein Diener. Er läuft zu seinen Gästen und verbeugt sich tief zur Erde. Das ist eine demütige Haltung. Und was für eine, lieber Gast, ich bin dein Diener. Und als es zum Essen geht, steht Abraham nebendran und isst nicht mit, auch Sarah nicht. Die gucken, oh, die haben das beste Essen da irgendwie auf dem Tisch und du stehst daneben und dir läuft das Wasser runter. Isst halt nicht mit, sondern stehst als Diener daneben. Wie unfair, oder? Hey, die haben die ganze Arbeit gehabt. Sarah hat das Brot gebacken. Abraham hat das Tier da rausgesucht, hat sein Geld gekostet, aber ihr Fokus ist ein anderer, nämlich Gäste zuerst. Hey, das klingt gut, solange ich Gast bin, ne? Ansonsten bedeutet es, ich bin als Zweites dran. Ich trete einen Schritt zurück. Ich nehme meine Bedürfnisse, die stelle ich hinten an. Und die Haltung, solange ich bedient werde, ist alles gut, ist nicht die Haltung eines Gastgebers. Und wenn wir mal reinschauen ins Neue Testament, was Jesus getan hat, er ist hingegangen, hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war eine dienende Haltung. Er hat gesagt, ich bin hier, um zu dienen. Als Christ bin ich auf dieser Erde, um zu dienen. Das ist meine Dienstbeschreibung, ein Diener zu sein. Bei Gastfreundschaft geht es um den anderen, nicht um mich, um meine Bedürfnisse. Und im Gastfreundschaftsduden steht hinter mir, meiner, mich immer der Satz, biete ich dir gerne an. In 1. Petrus 4, Vers 9 heißt es, sei gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Da habe ich gedacht, wieso schreibt Petrus da nicht einfach nur, sei gastfrei? Sondern er schreibt, ohne zu murren. Das heißt, ich kann gastfrei sein mit Murren. Finde ich doof. Ja, habe ich verstanden, sollen wir so machen, aber finde ich eigentlich doof. Nein, ohne zu murren. Es gerne zu tun, weil ich es aus der Haltung eines Dieners mache, weil ich mich von Christus prägen lassen möchte, so unterwegs zu sein, wie er unterwegs ist. Bei mir zu Hause ist es ganz selbstverständlich, dass Gäste zuerst etwas bekommen. Die dürfen zuerst das Stück Fleisch aus dem Topf, den macht man den Teller zuerst voll, das sind die guten alten Sitten. Meine Kinder haben es noch nicht verstanden, aber irgendwas müssen die auch noch lernen. Aber wie ist es bei uns in unserer Gemeindefamilie? Haben wir diese Haltung, dieses Denken, Gäste zuerst? Oder befinden wir uns manchmal noch in diesem Kinderstatus? Der dritte Punkt, der mir bei Abraham aufgefallen ist, ist mehr als normal. Abraham geht auf seine Gäste zu und sagt, hey, ich hole euch was zu Wasser, ich hole euch ein bisschen Wasser zum Trinken. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, ich biete euch einen Bissen Brot an. Hey, das war ganz schön untertrieben, was der Abraham da gemacht hat. Was serviert er ihnen? Die Qualität und die Quantität dieser Mahlzeit wird besonders hervorgehoben. Es geht über das Normale hinaus. Mehr geht nicht. Mehr hätte Abraham gar nicht auf den Tisch packen können. Abraham gibt Sarah die Anweisung, das beste Mehl zu nehmen, was sie hat. Er nimmt ein zartes, junges Kalb und er sagt nicht dem Diener, du such mal irgendwas raus zum Essen, sondern er geht selbst hin und sagt, ich wähle aus, was hier die beste Qualität hat. Und jetzt kannst du das zubereiten. Und er serviert es den Männern mit Butter und Milch. Freut euch aufs Mittagessen. Das Beste, was er geben konnte, legt Abraham auf den Tisch. Normal wäre gewesen, Wasser anzubieten. Hätte er auch den ganzen Tag getrunken. Ein bisschen Brot, das, wo er sich auch Tag für Tag von ernährt hat. Nein, für die Gäste das absolut Beste. Das war zeitaufwendig, kostspielig. Und bei all dem gibt es auch nicht mal eine Gegengabe. Das ist kein Tauschgeschäft, was man da macht. Das heißt für mich, mit Gastfreundschaft kann ich es nicht übertreiben. Es gibt kein zu viel an Gastfreundschaft. Als Miriam und ich in Indien waren, haben wir unter anderem auch Menschen in Slums besucht, also die wirklich nichts hatten, die froh waren, wenn sie an einem Tag eine Schüssel Reis irgendwie essen konnten. Und du bist zu denen gekommen und die haben, ich weiß nicht, wie viel das umgerechnet war, aber die haben Saft für uns gekauft. Das, was sie niemals sich selbst hätten geleistet. Also A, macht das bei uns gestern, hat das ein extrem schlechtes Gefühl ausgelöst, so, hey komm, ich gebe dir 10 Euro, da bist du die nächsten 2 Jahre mit versorgt. Aber was für eine Haltung. Was für eine Haltung Gästen gegenüber. Und der vierte Punkt krönt das Ganze für mich. Du magst fragen, hey, wo ist denn Gott in dem Ganzen? Wo ist Gott? Was soll das? Also haben wir jetzt ein paar Knicke-Regeln, wie wir uns benehmen? Sind wir jetzt gästeorientiert als Gemeinde? Nein, wir sind absolut gottorientiert. Und gottorientiert bedeutet ein Maximum an gelebter Gastfreundschaft. Denn Gastfreundschaft ehrt Gott. Es geht nicht ums Sterne sammeln, so bei TripAdvisor. So, ha, bester Ort in der Stadt, wo du hingehen kannst. Oder hast halt nur einen von 5 Sternen gekriegt, Pech gehabt. Nein, Gastfreundschaft ehrt Gott. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Und im Umkehrschluss, jedes Mal verpasste Gastfreundschaft bedeutet ja auch die Chance, vertan zu haben, Gott die Ehre zu geben. So, nicht nur im Lobpreis, wenn wir hier gemeinsam stehen, singen und durch Worte ausdrücken, wer Gott für uns ist, was er für uns getan hat, sondern ganz einfach, um 12 Uhr, wenn es zum Kaffee geht, kann ich Gott die Ehre geben, ganz praktisch, indem ich die Augen aufhalte für Menschen, die neu sind, die sich als Gäste fühlen. Das kann auch sein, dass Menschen schon ein Jahr da sind und sich noch als Gäste fühlen. Abraham hat 3 Männer beherbergt. Und im ersten Vers, den ich euch zur Hälfte vorenthalten habe, heißt es, der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Und dann kommt der Text, den ich euch vorgelesen habe. Und jetzt magst du sagen, ja klar, wenn Abraham wusste, dass der Herr da ist, ihn besuchen kommt, dann hätte ich das auch aufgetischt. Klar, also wenn Jesus hier nachher zu Gast kommt, ich bin der Erste, der ihm die Hand schüttelt und ihm Kaffee ausgibt. Da hole ich sogar 1,20 Euro raus und hole ihm Latte Macchiato. Klar, den lade ich auch hinterher zum Essen zu mir ein. Auch ins Restaurant, egal was es kostet. Das Beste am Ort, klar, oder? Das Ding ist, Jesus kommt in Gestalt des Geringsten. Matthäus 25 sagt Jesus das, wo es um das Weltgericht geht. Er hat gesagt, hey, ihr habt mir Gastfreundschaft erwiesen. Und dann sagen alle, hey, wo das denn? Als ihr einen der Geringsten aufgenommen habt, habt ihr mich aufgenommen. In Hebräer 13, Vers 2 heißt es, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Meine Gastfreundschaft ehrt Gott. Abraham hat schließlich erlebt, welch Segen darauf liegt. Nicht als ein, weil du das getan hast, kriegst du das, sondern Gott verheißt ihm am Ende bei dieser Begegnung, sagt, hey, in einem Jahr wirst du ein Nachkommen haben. Das war nicht die Belohnung für seine Gastfreundschaft, aber dort, wo wir Gott ehren, werden wir Segen erleben. Davon bin ich überzeugt. Und was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Das habe ich einmal unterteilt. Einmal in ganz allgemein für einen jeden, der sagt, hey, ich bin der Gastgeber, ich gehöre zur Family. Einfach Familienmitglied. Die vielleicht auch sagen, hey, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Würde ich übrigens auch sagen. Und ich kann dich total gut verstehen. Aber mein Wunsch für dich ist, werde zum Überwinder der Grenze in deinem Kopf. Dein Lernprozess startet vielleicht an einem anderen Punkt als bei extrovertierten Menschen. Aber die Verantwortung und das Privileg, ein Gastgeber zu sein, die Chance, Gott zu ehren, hast du trotzdem. Was kannst du tun? Das ist einmal einfach diese innere Bereitschaft zu sagen, hey, ich verstehe mich als Gastgeber. Ich halte einfach mal die Augen offen. Ich komme nicht als Konsument her, sondern ich bin hier als Gastgeber. Ja, ich darf hoffentlich einen guten Gottesdienst mitkriegen, selber was vom Tisch nehmen, auch einen Kaffee trinken, aber ich verstehe mich in der Rolle eines Gastgebers. Egal, ob ich vorne an der Tür stehe, in irgendeinem Team, auf dem Parkplatz vorne, egal wo, ich bin Gastgeber. Es ist mein Zuhause, es ist meine Verantwortung. Menschen anlächeln, weil auch die haben im Kopf, ist der Freund oder Feind? Und wenn der lächelt, heißt das schon mal, okay, er ist mir wahrscheinlich gut gesonnen. Lächeln kann ganz viel auslösen. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, kann ich dir helfen? Eine ganz einfache Frage, die so viel auslösen kann. Interesse an Menschen zeigen. Das überspringen wir mal. Oh, da höre ich nicht mal ein Amen. Also dann. Und dann möchte ich eine andere Gruppe von Menschen noch besonders ansprechen. Es gibt welche von uns, die eine Gabe bekommen haben. Die Gabe von Gastfreundschaft. Und euch möchte ich insbesondere ermutigen. Nicht zu sagen, hey, ah, das ist so nebensächlich. Das ist so unwichtig, das ist irgendwie so eine Gabe zur Bespaßung. Ist nicht so wichtig, ich hätte gerne irgendwie was anderes. Das nicht als zweitrangige Gabe zu betrachten. Und ich glaube, das ist eine der Schlüsselgaben in großen Gemeinden. Wir sind auf dem Weg hin zu einer großen Gemeinde. Wir sind gar nicht groß. Also wir glauben das vielleicht. Vielleicht glaubst du das, wir sind gar keine große Gemeinde. Wir sind irgendwo dazwischen. Große Gemeinden. Vielleicht denkst du, okay, große Gemeinden, da funktioniert Gastfreundschaft einfach nicht. Da kennt man sich nicht mehr so, sind Beziehungen nicht mehr so. Geh mal in eine große Gemeinde, du wirst merken, dass der Stellenwert des Einzelnen höher ist als in einer kleinen Gemeinde. Weil Gemeinden werden gar nicht erst groß, wenn sie nicht entdecken, dass Gastfreundschaft eine der zentralen Schlüsselpunkte sind. Dann bleiben sie klein. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du die Gabe der Gastfreundschaft hast, dann hast du etwas von Gott bekommen, um eine Atmosphäre zu bestimmen, eine Kultur zu prägen, die so unendlich wichtig ist für uns. Halte diese Gabe hoch. Und nicht denken, oh, ich habe eine Gabe, sondern zu jeder Gabe gehört bekanntlichermaßen eine Aufgabe. Und mir geht es nicht um Dienstvermittlung. Aber ja, wir haben unterschiedliche Teams, wo das drin gelebt wird. Unser Welcome-Team, Begrüßungsteam, Service-Team, Kaffee-Team, überall dort ist die Bedeutung Gastfreundschaft sehr, sehr, sehr zentral. Und ja, bei uns in Gemeinde kannst du sagen, hey, ich habe diese Gabe und ich laufe einfach so rum. Aber unsere Gemeinde wird auch größer und das bedeutet, wir arbeiten viel in Teams, weil gemeinsam geht immer besser. Auch das ist ein Prinzip von Familie, erzählt Daniel euch nächste Woche. Diese Gabe ist so wichtig. Wenn schon mal Menschen und nicht dein Partner, nicht deine Kinder dir schon mal gesagt haben, hey, in deiner Gegenwart fühle ich mich einfach wohl. Bei dir kommt Wärme rüber oder was auch immer. Dann ist es ein richtig gutes Indiz dafür, dass du eine besondere Gabe von Gott für Gastfreundschaft bekommen hast. Dann nimm das ernst, weil diese Gemeinde, deine Family, braucht das. Die braucht dich mit deiner Gabe. Und deswegen möchte ich ermutigen, hey, mach deine Gabe zu einer Aufgabe. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir aufzustehen.